Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Also, stellen Sie sich das mal vor. Ein nebliger Herbstmorgen in Mannheim, direkt am berühmten Wasserturm.
Sehr atmosphärisch.
Ja, und am Fuße dieses Wahrzeichens, da liegt eine Leiche. Das ist der Auftakt zu der Quelle, die Sie uns geschickt haben. Genau, das Manuskript eines Kriminalromans. Titel: Mord am Wasserturm von einem Joachim Funke. Unsere Mission heute ist sozusagen zweigeteilt. Zuerst folgen wir der Kommissarin Clara Baumann, wie sie ein Netz aus digitaler Überwachung und ja, Machtmissbrauch aufdeckt.
Aber das ist eben nur die halbe Geschichte.
Ganz genau. Dieses Buch, das birgt ein Geheimnis über seine eigene Entstehung, das alles, was Sie vielleicht über Kreativität und Autorschaft zu wissen glauben, komplett auf den Kopf stellen könnte. Es ist quasi ein Krimi, der selbst ein Rätsel ist. Okay, packen wir das mal aus.
Ja, gerne. Die Geschichte fängt ja total klassisch an, fast wie ein gewohnter Tatort. Aber die Art, wie sie erzählt wird und vor allem, wer sie erzählt, das ist eben alles andere als gewöhnlich.
Ja.
Wir haben hier eine faszinierende Spannung zwischen einem sehr menschlichen Drama und einer, naja, zutiefst unmenschlichen Entstehungsgeschichte. Und diese Spannung ist eigentlich der Kern von dem, was wir heute besprechen.
Absolut. Fangen wir doch mal mit der Protagonistin an, Kommissarin Clara Baumann. Sie ist also neu in Mannheim, versetzt nach so einem ominösen Zwischenfall in Karlsruhe.
Über den man nicht viel erfährt am Anfang.
Genau, das bleibt so im Dunkeln. Das Manuskript beschreibt sie als eine wirklich scharfe Beobachterin, aber mit ein paar sehr spezifischen Eigenheiten. Sie mag ungerade Zahlen und hat diesen Tick, dass sie über ihren Daumennagel reibt, wenn sie unter Anspannung steht.
So kleine menschliche Details.
Ja, genau die. Die eine Figur lebendig machen. Man fragt sich da ja unwillkürlich, wie ein Autor so etwas erschafft, wie er einer Figur Leben einhaucht. Behalten Sie die Frage mal im Hinterkopf, die wird später noch entscheidend.
Das ist ein exzellenter Punkt, denn diese scheinbar authentische Figur wird sofort in einen, man kann schon sagen, hochtechnologischen Albtraum geworfen.
Kaum in Mannheim kriegt sie einen anonymen Hinweis. Wenn Sie verstehen wollen, was in Mannheim nicht stimmt, sehen Sie sich den Wasserturm bei Nacht an. Und genau das tut sie und findet den Tatort, die Tote. Eine Investigativjournalistin Eva Möller. Und in deren Redaktion findet Clara dann den ersten entscheidenden Hinweis. Eine ganz simple Notiz an einer Pinnwand.
Und da steht drauf?
SC gleich Schattenkarte.
Schattenkarte? Allein das Wort, das ist der Schlüssel zu allem.
Was genau verbirgt sich dahinter? Also, offiziell gibt es in Mannheim dieses Vorzeigeprojekt Smart City Mannheim. Das wird geleitet von einem ziemlich charismatischen Tech-Visionär, Dr. Viktor Weiler. Das ist die glänzende Fassade. Modern, vernetzt, sicher.
Okay.
Aber die Schattenkarte oder intern Netz Null, das ist die dunkle, die inoffizielle Seite davon. Ein Überwachungssystem, das weit über das hinausgeht, was öffentlich bekannt ist.
Was heißt das konkret?
Es sammelt Bewegungsprofile, nutzt Gesichtserkennung, führt Daten aus öffentlichen Kameras und WLAN-Netzen zusammen. Und Eva Möller, die Tote, die war eben kurz davor, genau das aufzudecken.
Okay, also ein geheimer Überwachungsplan? Das ist ja erstmal ein klassischer Thriller-Motiv. Was macht diese Version im Buch anders oder für mich jedenfalls unheimlicher?
Ich glaube, es ist die Banalität des Bösen, die hier so gut rüberkommt. Weiler ist ja kein Bond-Bösewicht mit einem Vulkanversteck. Er ist ein eloquenter Redner, der seine Vision als öffentlichen Dienst verkauft.
Da gibt es dieses Zitat von ihm im Buch: Kontrolle ist kein Ziel, aber ohne Ordnung gibt es keine Freiheit. Das ist so eine gefährlich verführerische Logik, oder?
Absolut. Das System, das er aufbaut, das fühlt sich nicht wie Fiktion an, sondern eher wie der nächste logische, schreckliche Schritt von Technologien, die in unseren Städten ja schon existieren. Das macht es für Sie als Leser so greifbar, so beunruhigend.
Und dieser Weiler ist auch kein reiner Schreibtischtäter. Als Clara tiefer gräbt und Kontakt zu Evas Quelle aufnimmt, das ist eine Hackerin namens Lia, schlägt er persönlich zurück. Und das ist der Teil, der mir beim Lesen wirklich eine Gänsehaut gemacht hat.
Er führt einen psychologischen Krieg gegen sie.
Total. Zuerst findet Clara eine winzige Kamera über ihrem Türrahmen. Kurz darauf liegt ein Foto auf ihrem Schreibtisch im Präsidium, das sie am selben Morgen zeigt, in ihrer eigenen Küche beim Kaffeekochen. Ich meine, stellen Sie sich das mal vor.
Der absolute Kontrollverlust.
Genau. Und der Höhepunkt dieses Psychoterrors ist dann diese handschriftliche Notiz, die eines Abends auf ihrem Nachttisch liegt. Sie sind nicht allein, aber sie sollten es sein. Puh.
Lassen Sie das mal kurz sacken. Das ist pure psychologische Gewalt. Und genau hier wird die Figur der Clara Baumann so faszinierend. Und wir kommen ja gleich noch dazu, warum das im Nachhinein so faszinierend ist. Die meisten Ermittler würden an dem Punkt wohl einknicken.
Sich zurückziehen, ja.
Aber sie nicht.
Ganz im Gegenteil.
Sie geht in die Offensive.
Während Weiler versucht, sie mit so einer internen Ermittlung aus ihrer Karlsruhezeit zu diskreditieren.
Er erwirkt sogar ihre Suspendierung.
Richtig. Und trotzdem arbeitet sie im Untergrund weiter. Sie agiert quasi außerhalb des Systems, um das System zu entlarven. Das ist ein schöner erzählerischer Kniff.
Ja, und sie bekommt Hilfe. Zuerst von einem anonymen Ex-Kollegen von Weiler, dann von einem Techniker. Der steigt aus Gewissensbissen aus und verschafft ihr den entscheidenden Zugang zu Weilers privaten, ungesicherten Server.
Der Wendepunkt.
Absolut. Der Showdown des Romans ist dann auch kein klassischer Schusswechsel. Es ist was viel Moderneres. Ein sorgfältig geplanter, öffentlicher Schlag.
Genau. Clara übergibt die Beweise eben nicht ihren Vorgesetzten, wo sie vielleicht versanden könnten, sondern einer Journalistin von der Rhein-Neckar-Woche. Die Verhaftung von Wenger findet dann am helllichten Tag auf dem Friedrichsplatz statt, live gefilmt, und zeitgleich geht der Enthüllungsartikel online. Die Waffe ist hier nicht die Pistole, sondern die Information.
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort platziert. Ein sehr medialer, sehr zeitgemäßer Höhepunkt.
Ja, zusammenfassend kann man sagen, die Geschichte funktioniert, sie ist atmosphärisch, die Spannung baut sich gut auf. Die Charaktere fühlen sich, wie Sie anfangs sagten, lebendig an. Ein solider, durchdachter Krimi.
Mhm.
Und das macht die ganze Sache ja so verblüffend, wenn wir jetzt zu der Frage zurückkehren, die Sie ganz am Anfang aufgeworfen haben. Wie hat der Autor das gemacht? Ja, wie hat er dieser Figur Leben eingehaucht? Und jetzt kommt der Moment, der diese ganze Analyse auf den Kopf stellt. Im Nachwort schreibt der Autor, Joachim Funke, etwas, das mir beim Lesen wirklich den Atem verschlagen hat. Ich zitiere mal kurz.
Ja, bitte.
Dies ist mein erster Krimi. Ich habe die Grundidee, den Plot sozusagen, entworfen und sie dann von ChatGPT-4.0 ausformulieren lassen.
Wow.
Das ändert alles, oder? Die ganze Geschichte, die Dialoge, die Beschreibungen, die kleinen menschlichen Ticks von Clara Baumann, alles von einer KI geschrieben.
Absolut. Plötzlich liest man den ganzen Roman mit völlig anderen Augen. Die Frage ist nicht mehr nur, wer hat Eva Möller ermordet, sondern wer oder was hat diese Geschichte eigentlich geschrieben?
Genau. Und die Frage, die Sie sich jetzt vielleicht stellen, mindert das den Wert der Geschichte? Ist Clara Baumanns Kampf weniger bedeutsam, ihre Angst weniger real, wenn wir wissen, dass die Worte, die Sie beschreiben, von einem Algorithmus generiert wurden? Der Autor selbst ringt ja sichtlich mit dieser Frage. Er vergleicht seine Rolle mit der eines Regisseurs oder mit hunderten Wissenschaftlern, die unter einem Paper stehen. Er sagt, er hat die Idee geliefert und das Werkzeug KI genutzt.
Und das Ergebnis dann verfeinert?
Ja. Aber ist das eine faire Analogie? Wo ziehen wir die Grenze zwischen einem Werkzeug wie einem Stift und einem, ja, Co-Autoren, der eigene Sätze formuliert?
Das ist die zentrale Frage unserer Zeit, wenn es um Kreativität geht. Und was hier das wirklich Geniale ist, ist diese unglaubliche Parallele zwischen dem Inhalt des Romans und seiner Entstehung.
Wie meinen Sie das?
Ein Roman über ein verborgenes, allmächtiges Datennetzwerk, das unser Leben unbemerkt beeinflusst, wurde selbst von einem solchen Netzwerk erschaffen. Ein Large Language Model wie ChatGPT ist ja genau das.
Stimmt.
Eine KI, die auf Basis von Mustern in riesigen Datenmengen, also Texten aus dem ganzen Internet, das wahrscheinlichste nächste Wort voraussagt. Die Form spiegelt den Inhalt wider. Die Geschichte in der Geschichte.
Das ist ein brillanter Punkt. Die Form ist die Botschaft. Und der Autor ist sich dieser Metaebene ja voll bewusst. Er reflektiert auch über die ethische Seite. Er gibt zu, Bauchschmerzen zu haben, weil die Trainingsdaten für diese KIs oft aus urheberrechtlich geschütztem Material kommen, aus sogenannten Schattenbibliotheken wie LibGen.
Im Grunde wurde die KI also mit gestohlenen Büchern trainiert, um neue Bücher zu schreiben. Das ist moralisch heikles Terrain.
Sehr heikel. Er versucht das dann einzuordnen, indem er den Regisseur David Lynch zitiert, KI sei wie ein Bleistift, es komme darauf an, wie man ihn verwendet. Funke sieht sich als der kreative Kopf, der den Bleistift führt. Aber die Analogie hinkt natürlich. Ein Bleistift hat keine Millionen Bücher gelesen und schlägt mir nicht von sich aus eine ganze Szene vor.
Eben. Die KI ist hier mehr als nur ein Werkzeug. Sie ist ein Partner im kreativen Prozess.
Und das wirft die Frage nach dem Wert direkt an Sie zurück, als Leser. Die Geschichte von Clara Baumann hat uns, bevor wir das Nachwort kannten, ja gefesselt. Sie ist atmosphärisch, die Figuren sind nachvollziehbar. Ändert das Wissen um den maschinellen Co-Autor Ihre Wahrnehmung der Geschichte? Verliert sie für Sie an Wert?
Oder, und das ist die andere Seite der Medaille, gewinnt sie vielleicht sogar eine zusätzliche, faszinierende Ebene hinzu? Wird das Buch nicht nur zu einem Krimi, sondern zu einem Zeitdokument?
Ein Artefakt.
Ja, ein Artefakt, das den genauen Moment festhält, in dem sich unser Verständnis von Kreativität fundamental zu verändern beginnt. Vielleicht ist der Wert dieses Buches gar nicht nur die Geschichte selbst, sondern die Diskussion, die es auslöst. Die Tatsache, dass wir beide jetzt hier sitzen und darüber reden, das ist eine tolle Perspektive. Es ist weniger ein fertiges Kunstwerk als ein Anstoß für ein Gespräch. Wir haben heute also nicht nur einen Kriminalfall seziert, sondern sind dabei auf ein viel größeres Rätsel gestoßen, die Zukunft des Schreibens und vielleicht der Kreativität im Allgemeinen. Ja, Mord am Wasserturm ist beides, ein wirklich spannender Krimi über die Gefahren moderner Technologie und gleichzeitig ein Experiment, das die Grenzen zwischen menschlicher und künstlicher Kreativität auslotet. Zum Schluss bleibt eine provokante Frage, eine, die der Autor selbst aufwirft, die wir aber an Sie weitergeben möchten. Der Roman handelt von verborgenen Strukturen, die unser Leben beeinflussen, von Algorithmen, die im Hintergrund agieren.
Wenn nun eine Geschichte wie diese, erschaffen von genauso einer Struktur, Sie fesselt, zum Nachdenken anregt, Emotionen in Ihnen weckt, spielt es dann am Ende wirklich eine Rolle, ob der Funke der Inspiration von einem Menschen, einer Maschine oder einer Zusammenarbeit aus beidem stammt?
Und was bedeutet das für die Zukunft der Geschichten, die wir lesen, hören und sehen werden?
Genau. Wenn der Geist in der Maschine nicht mehr nur eine Metapher aus einem Science-Fiction-Roman ist, sondern ein eingetragener Co-Autor auf dem Buchcover sein könnte.